Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sandra, die in Folge 133 bereits von ihrer ersten Geburt erzählt hat. Und heute ist sie zurück, um uns von ihrer zweiten Geburt zu erzählen. Diese zweite Geburt wurde mit Angusta eingeleitet und ging dann recht zügig und komplikationslos vonstatten. Und wie auch beim ersten Mal ist Sandra diesmal direkt nach der Geburt ambulant nach Hause gegangen. Bevor wir mit Sandras Geburtsgeschichte anfangen, möchte ich kurz noch ein Feedback vorlesen, das ich von einer Podcast-Hörerin bekommen hat. Sie hat geschrieben: Danke für alles, liebe Thea. Dein Podcast hat mich so sehr durch meine einseitige Kinderwunschzeit getragen und ich habe so unglaublich viel gelernt. Mittlerweile habe ich deinen Podcast schon mehrfach weiterempfohlen an Freunde und Familie. Deine Arbeit ist sehr wichtig, auch im feministischen Sinne. Mal schauen, ob ich bald alle Folgen geschafft habe. Freue mich so sehr, auch mal mit dir zu sprechen. Hoffentlich bis ganz bald. Ich freue mich immer total, wenn Frauen mir schreiben, die noch selber keine Kinder haben und den Podcast trotzdem schon hören. Das ist immer ein bisschen meine Vision, dass Frauen einfach schon vor der Schwangerschaft sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Also vielen Dank für dieses Feedback. Und wenn du mir noch kein Feedback geschrieben hast, dann würde ich mich total freuen, wenn du in deinem Podcast, in deiner Podcast-App mir eine Sternebewertung hinterlässt, oder bei Apple Podcast kann man halt auch direkt ein paar Worte schreiben. Gerne auch eine Google-Review hinterlassen, dafür einfach meinen Namen, Thea Maillard, und den Podcast googeln. All das hilft mir, in den Rankings der Podcast-Anbieter ein bisschen höher zu rücken, so dass einfach mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und Geburtsgeschichten hören können. Und eine zweite Sache, die ich gerne noch loswerden möchte, bevor wir mit Sandras Geburtsgeschichte anfangen: Für alle, die gerade eine Geburt planen, ich habe einen kostenlosen Guide zum Thema nicht-pharmazeutisches Schmerzmanagement. Den habe ich herausgebracht zusammen mit der Hebamme Andrea Surek und den gibt es kostenlos zum Downloaden. Und der Link dazu ist in den Shownotes. Und jetzt beginnen wir mit Sandras Geburtsgeschichte. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du heute zum zweiten Mal bei mir zu Gast bist.
Hallo Thea, danke für die Einladung.
Für diejenigen, die deine erste Folge noch nicht gehört haben, kannst du dich noch mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation jetzt aus? Und vielleicht auch noch mal in 2, 3 Sätzen von deiner ersten Geburt erzählen.
Ja, also hallo, mein Name ist Sandra. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt und habe jetzt gerade meine zweite Tochter zur Welt gebracht. Meine erste kam im August 2023 zur Welt. Und ja, also das ist eben jetzt so quasi unsere neue Familie. Ich wohne mit meinem Partner, den 2 Kindern und unserem Hund in Wien und bin eben derzeit in Karenz und bin sonst in der Pharmaindustrie, in der Produktentwicklung, in der Prozessentwicklung zuständig oder tätig. Genau.
Wenn ich mich richtig daran erinnere, hast du beim letzten Mal in der ersten Schwangerschaft gerade noch deine Doktorarbeit zu Ende geschrieben? Kann das sein?
Nein, ich habe zumindest, da waren wir noch relativ am Anfang. Das heißt, ich bin nach meiner ersten Schwangerschaft relativ früh wieder in die Arbeit zurückgekehrt, um die ganzen Experimente noch fertig zu machen. Und im Endeffekt habe ich jetzt die zweite Karriere ein bisschen dazwischen gekommen und habe jetzt eben beschlossen, dass ich in dieser Zeit quasi jetzt schreibe. Die Daten sollten da sein und dann hoffentlich, dass das dann endlich was.
Okay, da drücke ich die Daumen, weil.
Danke.
Karenz und gleichzeitig so eine Doktorarbeit schreiben ist ja auch kein Spaziergang.
Nein, ich sehe, es ist gerade sehr, ja, spannend. Es wird spannend, sagen wir mal so, wie sich das alles unter den Hut bringen lässt, aber let's see.
Okay. Erzähl uns kurz noch von der ersten Geburt in 2, 3 Sätzen.
Ja, grundsätzlich war die Geburt also ganz normal. Das Einzige war nur, wir hatten Also ich hatte irrsinnig lang Wehen, also für mich gefühlt irrsinnig lang Wehen. Ich war total gefangen in mir selber, also ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Schlussendlich habe ich damals eine PDA bekommen, weil ich einfach die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe. Und meine erste Tochter wurde dann mittels Saugglocke geholt. Und ja, das war auch gut so. Also ich habe das damals auch sehr, 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 was heißt verstanden, aber für mich war klar, ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Im Nachhinein muss ich aber ehrlich gestehen, war das für mich so, ich weiß nicht warum, ich hatte da immer das Gefühl, ma, warum habe ich das nicht geschafft, weil ich einfach so apathisch war in dieser Geburt. Und ja, und das hat so ein bisschen genagt, weil ich das einfach gar nicht so aktiv mitbekommen habe. Also deswegen, ja, das war halt das Einzige, was mich, also an dieser Geburt, wirklich an der Geburt selber, einfach ein bisschen mitgenommen hat.
Okay, da bin ich jetzt gespannt, wie die zweite verlaufen ist. Diese zweite Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Die war geplant, aber auch relativ, also aber es kam relativ schnell dazu. Also es war wirklich super schnell. Also ich habe dann beschlossen, okay, bei der ersten hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert, von Spirale raus bis ich bin schwanger. Und da war es eben so, dass es nicht mal ein für mich existenter Zyklus war. Und ich war dann etwas, also ich bin ziemlich aus allen Wolken gefallen, dass das eben instant, auch aufgrund meines Alters und so, also das war halt nicht, für mich nicht absehbar, sagen wir es mal so.
Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
Ich war drüber, also, aber das wäre ja nichts Ungewöhnliches gewesen, deswegen habe ich mir nichts gedacht, weil wenn die Hormonspirale rauskommt, dass der Zyklus gleich ganz normal weitergeht, würde mich ja wundern, ja. Und deswegen, ich war dann noch im Mai auf Konferenz und war dann schon etwas so, da ist noch immer nichts und jetzt ich mache einen Test, bin dann da irgendwo in Hamburg noch in irgendeinen Drogeriemarkt, habe meinen Kollegen noch irgendwie abgehängt, habe mir dann einen Test geholt und eben habe dann im Hotel quasi, also dort dann getestet und das war aber immer negativ und ich war aber schon viel zu lange überfällig und ja und dann habe ich immer wieder getestet, also wie ich dann wieder zu Hause war und habe dann wieder getestet, dann war mein Partner ein längeres Wochenende, ich glaube, das war die Woche drauf, nicht da und habe alle Tage durchgetestet und alle Tests waren negativ und ich habe es irgendwie nicht verstanden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas ist komisch, also irgendwas passt nicht, es muss so sein. Und er ist dann heimgekommen am Sonntag und am Montag sage ich zu ihm, wie ich von der Arbeit komme, du, weißt du was, ich mache jetzt noch genau einen Test und wenn der negativ ist, dann passt's für mich. Ja, und bin dann auf Toilette und schaue nur drauf und komme da zurück und sage, na, der ist aber jetzt doch positiv. Also, er hat ziemlich lange durchgetestet und deswegen war es für mich auch etwas schwierig zu sagen, wann jetzt wirklich genau da, weil einfach meine letzte Periode viel zu lange weg war.
Okay, wie waren dann deine nächsten Schritte? Bist du zum Frauenarzt, zur Frauenärztin gegangen oder hast du eine Hebamme kontaktiert?
Ja, also beides. Also ich bin natürlich zum Frauenarzt, habe dann eh nicht so schnell einen Termin bekommen, weil ich wusste ja, also das war irgendwie so, ich hatte nicht so den Drang sofort jetzt, ich brauche jetzt die Bestätigung und hin und her. Habe ich alles ein bisschen sacken lassen können. Wichtig war mir halt nur, dass ich wieder die gleiche, wenn möglich, Nachbetreuungshebamme habe. Und die habe ich dann auch relativ schnell kontaktiert und wir haben uns dann quasi eh darauf geeinigt, dass wir dann Hebammengespräch im Zuge des Mutter-Kind-Passes machen und dass das dann auch im Endeffekt vollkommen reicht mal, beziehungsweise, dass ich mich natürlich melden kann, wenn ich irgendwas brauche.
Okay, als du dann den Termin beim Arzt, bei der Ärztin hattest, haben sie dann per Ultraschall geschaut, wann der eventuelle Termin sein kann, weil du gesagt hast, du wusstest gar nicht genau, wann du
Genau.
jetzt bist.
Ja, genau. Also es war dann, also das ist ja schon die erste Mutter-Kind-Person. Ich war ja zu dieser Schwangerschaftsfeststellung dort. Also das heißt, da schauen sie ja nur nach, ob was da ist oder nicht. Da war es eh noch ein bisschen zu früh. Aber man hat schon was gesehen. Und bei der ersten richtigen Untersuchung wurde dann eine Woche nach hinten datiert. Also berechnet wäre, glaube ich, gewesen der 24.1. Und laut Ultraschall war es dann eben der 31.1. Und das hätte dann auch ein bisschen mehr Sinn gemacht mit wann der Test halt dann auch positiv war. Das Lustige war halt nur, nachdem ich so schnell wieder gekommen bin, nachdem die Spirale gezogen wurde, sagt, ach, sie schon wieder? Und ich so, ja, und wenn sie jetzt zwei finden, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also ich habe echt schon da fix damit gerechnet, dass wir bei unserem Glück jetzt auch noch Zwillinge bekommen, aber es ist nur eins. Es ist nur eins geworden.
Wie ging es dir in dieser zweiten Schwangerschaft? Körperlich und mental ist ja dann doch immer eine andere Herausforderung, wenn man ein Kleinkind zu Hause hat.
Ja. Also grundsätzlich ging es mir gut. Mir war nur anfangs witzigerweise ein bisschen übel. Also ich hatte das in der ersten nicht. Also ein bisschen flau im Magen, ja, aber nur ganz, ganz selten. Und damals habe ich auch viel mehr ändern müssen, weil, ja gut, damals habe ich dann auch zu rauchen aufgehört natürlich. Das war jetzt kein Thema. Und ich habe damals, also bei der ersten Schwangerschaft, auch meine Ernährung ganz stark geändert. Also ich konnte damals, glaube ich, ich mochte einfach keine Milchprodukte. Und jetzt, also bei der zweiten Schwangerschaft, hatte ich das eigentlich nicht so wirklich. Ich hatte eher so ein bisschen mehr, so eher sauer statt süß. Also ich hatte eher das Bedürfnis, eher was Saures zu essen, aber nicht wirklich was Auffälliges. In Summe ging es mir aber gut. Ich hatte wieder sonst, also auch die Übelkeit hat sich schnell wieder gelegt. Und dann hatte ich eigentlich keine Beschwerden bis zum Schluss. Also zum Schluss hatte ich schon wieder so diese typischen Hüftprobleme, also wo es mir auch das Gehen wirklich dann schon wehgetan hat und das ziemlich früher schon. Also ich glaube, das war so 28. Woche oder 25., wo das dann schon begonnen hat. Da bin ich dann öfter dann bei der Kraniosakral gewesen, um das ein bisschen beheben zu können. Genau. Aber in Summe, ich habe nur gemerkt, je später raus, desto anstrengender war es für mich. Also für mich war es, also ich kann jetzt nicht per se sagen, es war so eine Kombination aus allem. Also schon eben ein bisschen mein Alter. Ich merke schon, dass das einfach für mich anstrengend war. Natürlich das Kleinkind zu Hause. Also das war dann schon interessant, so am Spielplatz mit dem Bauch und unbeweglich zu sein. Das war halt schon immer ein bisschen spannend. Und ja. Also in Summe war es aber in Ordnung. Man hat einfach nur keine Zeit. Und das habe ich wirklich, wirklich unterschätzt, dass man, ich habe immer gesagt, wenn ich nochmal schwanger werde, dann will ich diese Schwangerschaft wirklich genießen und zelebrieren. Ja? Und es ist nichts davon eingetreten, weil ich einfach, ja, schlichtweg die Zeit nicht hatte. Ganz einfach.
Ja. Wie hast du dich auf die zweite Geburt vorbereitet? Hast du noch mal irgendwie einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, vielleicht auch mit deinem Partner zusammen?
Nein, also wir haben keinen gemacht. Wir hatten den ja bei der ersten Geburt und war für uns klar, wir wollen das nicht mehr machen. Ich habe mich ein bisschen drauf vorbereitet. Also ich habe schon begonnen, so ein bisschen zu rekapitulieren, was möchte ich nicht? Wie stelle ich mir es überhaupt vor? Und ich habe halt für mich und ich habe immer schon zu meinem Partner gesagt, du, egal was ist, egal wie sehr ich um Medikamente oder um die PDA, ich möchte keine PDA, wenn es nicht sein muss. Das war für mich von Anfang an relativ schnell klar, weil ich halt schon immer, keine Ahnung, mitbekommen habe, dass da so viele Interventionen halt folgen und war ja bei meiner auch, obwohl muss ja nicht sein, ja, nur wenn man die PDA hat. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass das einiges, ich hatte das Gefühl, dass es bei meiner schon sehr viel verzögert hat. Ja. Und deswegen haben wir halt beschlossen, jetzt nur so, ich stelle mir meine Geburt vor, wie ich sie haben möchte. Und mehr haben wir eigentlich nicht gemacht. Also deswegen, das war es dann für uns. Also ich habe mich da einfach wieder komplett ins Blaue hinein drauf hingefiebert und das war's.
Du hast gerade gesagt, keine PDA, wenn sie nicht absolut notwendig ist. Was war für dich die Grenze? Wann hättest du gesagt, okay, jetzt ist eine PDA doch auf jeden Fall notwendig?
Ja, wenn ich es nicht mehr ausgehalten hätte. Man muss dazu sagen, ich bin wirklich super schmerzempfindlich. Also ich kann nicht mit Schmerzen umgehen. Ich kann mit Kopfschmerzen nicht umgehen. Also ich bewundere Leute, die sich den ganzen Tag in der Arbeit durchquälen mit Kopfschmerzen. Ich kann das nicht. Ich muss was nehmen. Also ich halte das auch nicht aus. Und ich weiß, bei meiner ersten Geburt war dieses Schmerzempfinden so, Also es war einfach so, es hat einfach nicht aufgehört. Ich hatte dazwischen einfach null, gefühlt null Pausen zwischen den Wehen und auch bis zum Schluss nicht. Und war einfach dadurch schwach. Also ich habe mich so schwach gefühlt. Und deswegen war für mich klar, ich kann das so nicht durchstehen. Und ich hatte auch damals keine Kraft zu pressen, wie sie es mir gesagt haben. Ich habe auch das Baby nicht gespürt. Ich habe zwar diesen Druck gespürt durch die PDA, aber ich habe sonst nichts gespürt. Und, wo sie, ich weiß noch, die Hebamme hat gemeint, da, bis dahin muss pressen. Und sie hat, glaube ich, mit den Fingern so quasi das mir angedeutet, wo ich hin muss. Aber ich habe das ja nicht gespürt. Deswegen, es war total schwierig für mich einzuschätzen, was ich da gerade mache. Weil ich den Pressdruck gar nicht so mitmachen konnte, weil ich es einfach nicht so gespürt habe. Und das wollte ich halt, wenn es möglich ist, vermeiden, um hoffentlich das Ganze zu spüren. Ich weiß aber, dass mein Schmerzempfinden mir da einen Strich durch die Rechnung machen kann.
Ja. Und hast du dir überlegt, wie du mit den Schmerzen umgehen kannst, wenn du sagst, du bist schon so sehr schmerzempfindlich? Hattest du irgendwelche Strategien?
Ja, ich habe mir diesmal einen Geburtkamm gekauft. Das hat mir dann der Johannes geschenkt. Sag ich, das musst du mir schenken. hoffentlich geht's dann damit. Und nein, ich hatte keine andere Strategie, weil ich da genau gewusst hätte, keine Ahnung, ich habe keine. Ich hätte mir doch überlegt, das mit diesem Tänzgerät zu machen, aber da ist dann auch irgendwie die Zeit immer mehr verstrichen und hab's dann bleiben lassen und habe einfach dann quasi gehofft, dass ich durchstehe. Ganz einfach. Mehr habe ich nicht gemacht.
Okay. Wann ging die Geburt dann los um den errechneten Termin herum, also diesen zweiten Ende Januar?
Nein, leider nicht. Ich habe eben am 31. hätte ich den Termin gehabt und es war so, dass ich einfach wieder mal, wie bei meiner ersten um den Termin sage ich ja noch nichts getan hat, wirklich gar nichts. Und ich hätte aber gedacht, dass ich schon Wochen davor sowas wie Übungswehen hatte. Und das kenne ich auch von meiner ersten Schwangerschaft überhaupt nicht. Also da hatte ich keine Übungswehen. Ich kannte das einfach nicht. Somit war es für mich auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob das was ist, ja, ob ich das wirklich spüre. Ja, und deswegen, ich war davon überzeugt, dass sie früher kommt oder um den Termin kommt. Ich war wirklich davon überzeugt. So, es kam der 31. Wir haben schon die Vorbereitungen getroffen, insofern, dass meine große Tochter schon bei meiner Mutter zu Hause war. Also das heißt, der Geburtstermin wäre ein Samstag gewesen und am Donnerstag hat meine Mama sie schon abgeholt. Und auch unser Hund war dann schon bei meinem Vater. Also damit wir eben um die Geburt ein bisschen Zeit haben und eben nicht schauen müssen, wo bringen wir das Kind hin, weil wir haben ja auch in Wien so jetzt niemanden an der Hand und meine Eltern sind 2 Stunden weg, somit haben wir die quasi schon weggebracht. Und dann kam der 30., da waren wir dann im Spital, da muss man ja um den Geburtstermin muss man hin, aber da hat sich auch noch nichts getan und so verstrichen die Tage. Und es war dann 40.0, 40.1, 2, wir gingen dann immer wieder ins Spital und es ist so, das wusste ich nämlich nicht und nur eine Freundin von mir hat es mir dann erzählt, die Ärzte empfehlen ab ET, also ab 40, ab ET schon die Einleitung. Das war mir neu, das wusste ich nicht und also einleiten war für mich keine Option.
Ab 40 Jahre, nicht 40.
Entschuldigung, ja, ab 40, genau. Ab 40 Jahren empfehlen sie ab ET die Einleitung, weil anscheinend das statistische Risiko für Totgeburten steigt. Ab 40, weil anscheinend die Versorgung der Plazenta rapide abnimmt, ab ET, also ab einem Alter von 40.
Darf ich fragen, wann du 40 geworden bist? Wahrscheinlich
im November. Im November.
Und also es war quasi während der Schwangerschaft bist du dann auf einmal zack in diese neue Risikostufe
hinübergegangen. Korrekt, ja. Und ja, ich meine, ich glaube, aber sie haben es nicht so, es war nicht so, dass sie mir das jetzt so quasi auferlegt hätten oder mich da mit so einem so gerügt hätten, sie müssen jetzt einleiten. Es war halt nur so diese Information. Und sie schauen ja nach und die Versorgung war gut, es war alles in Ordnung und ich habe gesagt, nö, dann brauchen wir nicht, weil ich meine, wenn medizinisch nichts dafür spricht, dann brauchen wir uns da nichts mehr an, also müssen wir noch nicht einleiten, weil einleiten war wirklich, wirklich meine Horrorvision. Ich ganz ehrlich mit. Also ich habe so viel schon gehört, dass auf diese Einleitung dann erstens einmal diese Wehenstürme und dann mehr oder weniger einem Kaiserschnitt endet. Und Kaiserschnitt, ich wollte alles vermeiden, dass es ein Kaiserschnitt wird, weil ich denke, schon mit einem Kleinkind zu Hause, die Regeneration ist einfach so lange und also ein Kaiserschnitt ist wirklich nicht ohne. Deswegen, ich wollte wirklich alles tun, um das zu vermeiden. Manchmal geht es eh nicht, das ist mir klar. Und ich hätte auch sicher nichts riskiert, aber wie gesagt, also das wäre halt so meine Horrorvorstellung gewesen. Und am Ende des Tages waren wir dann bei 40,6 und waren dann wieder im Spital. Und ich war schon genervt, mein Kind war schon fast über eine Woche nicht bei mir. Der Hund war schon über eine Woche nicht mehr bei mir und wir konnten es einfach nicht absehen, wie lange es noch dauert. Es gab null Anzeichen. Meine Hebamme war sogar da, hat versucht, eine Alpro-Lösung zu machen, weil ich gesagt habe, bitte, was kann ich tun? Hilf mir bitte. Sie hat gesagt, okay, wir probieren eine Alpro-Lösung. Das war am Dienstag oder Mittwoch. Und genau, und das hat schon nicht funktioniert. Also sie hat es probiert, wir haben es 2-3 Mal probiert, aber es ging nicht. Sie hat gesagt, das ist alles noch so weit hinten, da geht nichts, also ohne Schmerzen. Und ja, und dann waren wir bei 40,6 wieder im Spital und dann wurde uns nochmal wirklich dringlich nahegelegt einzuleiten und er hat, glaube ich, 10 Mal auf mein Alter hingewiesen. Mein Partner hat mich nur mal so von der Seite angeschaut, hat nur mal gegrinst. Ich war schon super genervt davon. Danke, ich weiß es selber, wie alt ich bin. Und im Endeffekt haben wir uns dann doch fürs Einleiten entschieden, weil einfach aus dem Grund, weil ich nimmer Also ich wollte einfach nicht mehr länger warten und also auch unter dem Aspekt, dass mein Kind dann auch wieder heimkommen soll. Mein Notfallplan wäre gewesen, dass meine Mama herkommt auf unbestimmte Zeit und dann, aber ja, wir haben dann gesagt, okay, dann leiten wir ein.
Wie wurdest du dann eingeleitet?
Ich habe diese, ich glaube Angusta heißt sie, diese Prostaglandine bekommen. Also wir sind um 3:30, glaube ich, am Freitag um 3:30 wieder ins Spital. Um 5 habe ich die ersten 2 Tabletten genommen. Also das sind ja immer 2 Tabletten alle 4 Stunden. Maximal 8 Tabletten wäre dann ein Einleitungszyklus. Und ja, ich bin da auf Station gekommen, hatte eine ganz nette Zimmernachbarin, die hatte ein Wochen altes Baby. Aber die waren schon relativ lang. Ich glaube, die waren schon eine Woche im Spital. Und die war dann auch immer wieder natürlich auch munter, weil die natürlich das Baby füttern musste alle paar Stunden. Und ja, und ich habe dann alle 4 Stunden quasi diese Prostaglandine genommen. Und wir hatten dann quasi, also sie haben zu mir gesagt, ich soll die Einnahme nicht mehr fortsetzen, sobald ich Wehen habe. Und sobald ich Wehen habe, soll ich rüberkommen und dann können wir CTG schreiben. Und ja, und im Endeffekt war es dann bei der dritten Einnahme, war es dann 1 Uhr und da bin ich dann nochmal eingeschlafen und um 2 Uhr wache ich auf und denke mir, oha, ich glaube, da tut sich was. Ich glaube, ich habe mich noch nie so über Schmerzen gefreut. Ich bin dann nur raus auf die Station und habe dann nur so gesagt, ja, ich glaube, ich habe Wehen. Ich gehe dann mal rüber in den Kreissaal und ja, dort wurde dann quasi das CTG geschrieben. Und zu meinem Glück war an dem Tag nicht viel los. Also ich konnte dann auch gleich drüben bleiben, was für mich natürlich viel angenehmer war, weil ich wollte ja natürlich auch die Zimmerkollegin nicht aufwecken oder zumindest stören, wenn ich da jetzt mit den Wehen bin. Deswegen war das dann ganz gut. Ich konnte dann gleich drüben bleiben. Genau.
Und konnte dein Mann dann auch gleich dazukommen in den Kreissaal?
Ja, aber ich ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, ach, bei der ersten hat das ja, weiß ich nicht, wie viele x Stunden gedauert. Ich rufe ihn erst an, wenn es soweit ist. Also wenn es wirklich Sinn macht, dann rufe ich ihn an, aber ich brauche nicht ihn um 2 in der Nacht oder so holen, wenn es noch nicht notwendig ist. Und es ging mir ja gut. Also ich war dann im Kreiszimmer, ich hatte eine super nette Hebamme. Ich habe mir die Kopfhörer aufgesetzt, habe mir Musik gemacht. Und man glaubt es kaum, ich war da. Also ich habe nicht eine Sekunde sitzen können, nicht liegen. Ich musste herumgehen, ich musste stehen, alles. Es ging mir so viel besser, wenn ich stehen konnte und mich bewegen konnte. Bei der ersten Geburt bin ich nur mehr gelegen. Ich habe mich keinen Millimeter mehr bewegt. und hatte eben meine Musik an und ich hatte, glaube ich, bis um, ich weiß gar nicht mehr wann, sie hat mich dann irgendwann, da fragt mich die Hebamme, ob ich in die Badewanne möchte. Und da habe ich gesagt, ja, das wäre super, weil das war auch so ein bisschen das nochmal der Kickstart für meine erste Geburt. Da hat sich auch der Muttermund dann geöffnet, wie ich in der Badewanne war und bin dann dort auch in die Badewanne und ja, und das hat auch dann wieder sehr schnell sehr viel bewirkt. Also wir waren dann nach der Badewanne, glaube ich, schon so auf 5-6 Zentimeter und da war es, ich glaube, 6 herum und da habe ich dann gesagt, okay, nein, ich will die ich war ja noch alleine, ich habe meinen Partner noch nicht angerufen gehabt und dann dann habe ich mir schon gedacht, oh, oh, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Also die in der Badewanne sind die wirklich dann intensiv worden. Also die Wehen waren super intensiv. Also ich habe die auch nicht so intensiv in Erinnerung von meiner ersten Geburt. Aber ich hatte Pausen dazwischen. Es war wirklich eine Wehepause für ein paar Minuten. Und ich hatte in diesen paar Minuten wirklich Zeit, mich kurz zu erholen, wieder zu sammeln und okay, geht schon wieder. Ich habe dann schon zur Hebamme gemeint, oh, ich will jetzt die PDA. Und sie schaut mich an, bist das sicher? Ich glaube, ich habe ja gesagt, ich will keine haben, wenn es nicht notwendig ist oder wenn es nicht unbedingt sein muss. Und sie hat mich dann so angeschaut und magst nicht vorher mal deinen Partner anrufen? Und ich so, na, so schnell geht's ja sicher noch nicht. Und dann hat sie gemeint, na, ich würde jetzt dann wirklich anrufen. Sag ich, ja, ich warte noch ein bisschen. Und dann hat sie gesagt, ja, und auch mit der PDA, ich glaube, das ist zu spät. Also ich kann da das schon noch legen lassen, aber ich glaube nicht, dass das noch was bringt. Und ich war dann echt enttäuscht. Ich weiß noch, ich habe um 6 in der Früh habe ich dann meinem Partner geschrieben, ich will jetzt die PDA, ich halte es nicht mehr aus, es tut mir leid, ich kann das nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Hebamme schon ein bisschen so absichtlich gemacht hat, weil sie ja gewusst hat, wie es mir geht, dass sie ein bisschen die Zeit verstreichen hat lassen. Ich weiß es nicht. Sie hat mir super gut zugesprochen und hat immer noch gesagt, ruf ihn jetzt an. Und im Endeffekt, ja, habe ich es halt von der Zeit her auch schlecht erwischt, weil ich glaube, um 7 ist ja Schichtübergabe, also Schichtwechsel. Und wir haben dann, und das war dann wirklich so, dass irgendwann ging es dann nicht mehr. Also ich habe dann irgendwann, da ging es noch und dann, genau, da war die Schichtübergabe und sie hat mir diesen nicht Panic-Button, aber diesen Knopf halt gegeben zum Drücken, falls irgendwas ist. Sie hat gesagt, ich muss jetzt leider raus, ich muss kurz die Schichtübergabe machen. Wenn du jetzt das Gefühl hast zu pressen, drück sofort drauf. Und es war wirklich so, die hat den Raum eine Sekunde verlassen und ich habe diesen unfassbaren Druck gespürt. Und ich habe nur mal so, komm zurück und habe auf diesen Knopf draufgehauen. Und dann sind sie eh zu dritt dann schon kommen, also die nach ihr dann die Schicht übernommen haben, sind dann schon mit rein. Und sie haben dann nur gesagt, bitte ruf jetzt zu Hause an. Also es wird jetzt, glaube ich, wirklich Zeit, dass du anrufst. Und es war dann 6:50, habe ich meinen Partner angerufen. Und es hat halt wirklich schon, ich konnte mich weder hinsetzen noch hinlegen. Ich habe intuitiv musste ich stehen, da ging alles. Also ich bin die ganze Zeit auf meinen Beinen gewesen. Ich habe nur irgendwann nach Schmerzmittel gefragt. Also ich glaube, ich habe Buscopan. Buscopan haben sie mir gegeben einmal. Und um 6:50 habe ich den angerufen und um 7:40 war er dann da. Ja, und um 8:08 war das Kind dann da. Also er hat gerade noch geschafft. Also ich glaube, das war wirklich also für mich einfach so eine schnelle, intensive, aber doch komplett Wachgeburt. Das war das komplette Gegenteil zu meiner ersten. Und auch wenn es eingeleitet war, also ich bin jetzt im Nachhinein wirklich froh. Vielleicht hat es nur diesen Kickstart gebraucht, dass es losgeht. Aber es ist alles am Ende des Tages so ausgegangen, wie ich es mir erhofft hätte, also wirklich erhofft hätte.
In diesen 50 Minuten zwischen du rufst deinen Partner an und er ist da, hast du da schon aktiv mitgeschoben oder hast du immer noch versucht, es zurückzuhalten, damit das Kind nicht kommt, bevor dein Partner da ist?
Ich konnte es nicht zurückhalten. Also das ist was, ich habe meinen Körper, ich habe immer gesagt, das Baby weiß genau, was es tut. Mein Körper weiß genau, was er tut. Also es war wirklich so, ich hätte es nicht unterdrücken können. Also ich habe auch gemerkt, dass ich selber was ich selber schon mitmachen habe müssen. Also ich konnte auch, ich glaube, ich war so laut, ich war einfach so laut, ich habe mein Mitschreien gar nicht unterdrücken können in diese Presswehen hinein. Also es war so unfassbar. Ich habe aber auch gemerkt, dass das Baby richtig mitschiebt. Also das war super intensiv. Also zurückhalten konnte ich eigentlich gar nichts. Also das ging überhaupt nicht. Ging nicht. Ich habe nur irgendwann gesagt, wo bleibst denn jetzt? Ich habe dann schon immer wieder auf die Uhr geschaut und hätte geschaut, wie lang ungefähr braucht er und so. Er hat dann nur dazwischen angerufen, weil er natürlich nicht wusste genau, wo ich bin. Da hat aber dann die Hebamme abgehoben und hat ihn dann quasi ins Zimmer noch gelotst und genau.
In welcher Position warst du, als deine Tochter dann geboren wurde?
Ich bin quasi am Fußende des Bettes gestanden und habe aber dann wirklich intuitiv musste ich mich reinhocken mit jeder Wehe. Also ich musste mich dann auch wieder aufstellen. Aber ich wirklich intuitiv musste ich mich dann quasi mit hocken. Und das ging dann super gut.
Und hat eine der Hebammen dein Baby aufgefangen oder hast du sie selber aufgefangen?
Nein, das hat eine der Hebammen gemacht, aber ich habe wirklich sofort intuitiv nach unten gegriffen. Es war nur etwas unangenehm dann, also durch die Position und die Nabelschnur war etwas kurz. Somit war das alles ein bisschen schwierig zu koordinieren dann für mich. Also, aber in Summe, nein, es hat die Hebamme aufgefangen. Da hätte ich glaube, das hätte ich nicht gekonnt. Aber in Summe muss ich sagen, das war nämlich total schräg, weil ich habe immer befürchtet, dass diese Presswehe, wenn das Köpfchen rausgeht, immer diese unfassbaren Schmerzen sind. Ich dachte immer, das halte ich nicht aus, das stehe ich nicht durch. Für mich waren die Wehen davor sogar schlimmer. Das andere waren, also das war für mich fast befreiend, so fuck das jetzt klingt. Also das war einfach dieses, ja, das war wirklich so dieses befreiende Gefühl, wie das Köpfchen durch war und dann das ganze Baby. Das war jetzt von den Schmerzen her für mich persönlich gar nicht so sehr der schlimmste Part.
Wie lange hat es dann noch gedauert, bis die Plazenta hinterherkam?
Das weiß ich leider nicht mehr. Also ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen. Nicht so lange. Ich weiß nicht. Also gefühlt ist das Baby ewig auf mir gelegen. Also wir haben da war, also die haben mir das auch überhaupt nicht weggenommen. So jetzt, das auch mit zum Abwiegen oder so, das hat ewig gedauert. Ich kann es null einschätzen. Kann eine halbe Stunde, Stunde, ich weiß es nicht. Kann das so lang dauern? Ich wüsste jetzt gar nicht. Also
ja, also eine Stunde. Ich weiß, dass mittlerweile in manchen Krankenhäusern schon nach einer halben Stunde eine Injektion gegeben wird. Also das künstliche Oxytocin, um es ein bisschen anzuregen, aber.
Okay, na dann war es sicher nicht so lange. Dann war es sicher nichts. Also ich habe nichts bekommen, weil ich bin dann nur am Bett gelegen. Sie haben dann nur, sie hat, also die Hebamme hat dann zu mir nur gemeint, weißt du was, wir schauen. Ich wollte auch selber, dass das dann, also. Ich weiß nicht, ich habe einfach noch, ich weiß noch, dass ich irgendwie wollte, dass jetzt auch noch die Plazenta raus ist, einfach nur damit alles vorbei ist, so quasi. Sie haben mir dann eben nur geholfen, weil sie gemeint hat, das war's dann, wir ziehen dich jetzt noch schnell auf, einmal pressen und gut ist und das war's dann auch. Also das ging wirklich super schnell.
Hattest du Geburtsverletzungen?
Gott sei Dank wieder nicht. Also ich hatte auch bei meiner ersten nur einen Scheidenriss. Und bei der Geburt war es so, dass ich auch nur einen Scheidenriss hatte, aber es waren zwei Mininähte. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gesegnet. Und im Gegensatz, also wirklich von der Geburt bei meiner ersten Geburt waren halt auf einmal, ich keine Ahnung, wie viele Leute da in dem Zimmer waren. Da waren Ärzte und Hebammen und ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Leute da auf einmal waren. Also das war so gruselig dann irgendwie schon, weil ich dachte, was ist jetzt los? Weil sie halt die mit der Saugglocke dann geholt haben. Und bei meiner zweiten Geburt war das so intim. Es waren mein Partner, ich und die zwei Hebammen. Also waren halt zwei. Ich weiß gar nicht, warum da zwei waren, aber die waren super süß. Also die eine war, ich weiß nicht, ob die noch Studentin war oder schon fertig, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war halt super intim. Und dadurch, dass so wenig los war im Kreißsaal, konnten wir im Kreißsaal bleiben. Ich musste nicht mehr Zimmer wechseln. Das Baby war ewig auf mir. Sie haben es mir auch nicht gleich so quasi genommen und angezogen und so, sondern das blieb einfach so, wie es rauskam, mal ewig auf mir liegen.
Seid ihr auch dieses Mal wieder ambulant nach Hause gegangen?
Ja, also das war natürlich auch mein Wunsch, weil ich es eben gemerkt habe bei der ersten, die Regeneration zu Hause ist, kann man null vergleichen. Und ja, also wir waren um 14 Uhr, glaube ich, sind wir entlassen worden. Also das ging dann alles wirklich auch diesmal schnell. Also die Kinderärztin kam auch in den Kreißsaal, um das Baby dann quasi zu untersuchen. Also das war schon alles sehr, also wirklich, das war super intim. Also das war eine super intime Geburt. Und ja.
Schön, das freut mich sehr für dich. Du strahlst richtig, wenn du davon erzählst.
Ja, ich glaube, ich habe, wie das Baby dann da war, also ich glaube, das Erste, was ich so zum Baby gesagt habe, war, Baby, wir haben es gemeinsam geschafft. Das haben wir wirklich, wirklich gut geschafft. Ich war auch, also ich weiß, es ist so eine, wie soll ich sagen, es ist nichts, also was heißt nichts Besonderes, aber es ist nichts, also es machen Frauen jeden Tag, aber für mich war es einfach wirklich so, das ist so eine, ich habe diese Kraft zum ersten Mal so wirklich gespürt, dass auch ich mit meinem Schmerzempfinden sowas schaffen kann. Und ich, also ich wünsche es einfach jeder Frau, sowas erfahren zu dürfen. Und ich, wie gesagt, ich bin einfach immer super traurig, wenn ich höre, dass es bei vielen halt nicht so ist oder super dramatisch ist. Also ich wünsche das einfach niemanden. Ich wünsche das niemanden. Und es tut mir einfach so leid, dass sowas so oft passiert. Es tut mir einfach leid, weil ich finde, Geburt ist einfach so ein, ach, so ein, ja, so ein intimes und einfach kraftvolles Ereignis, dass es einfach schade ist, dass das oft einfach einem verwehrt bleibt.
Amen. Kann ich da nur sagen. Wie war dann das Ankommen zu Hause? Wann ist deine große Tochter nach Hause gekommen?
Also Ankommen zu Hause war ja ruhig, weil eben noch niemand da war. Meine Tochter ist dann am nächsten Tag gekommen. Also ich habe gesagt, ich möchte zumindest die eine Nacht mit Baby zu Hause, weil natürlich, also ich hatte jetzt schon, also ich habe meinen Körper wirklich gespürt, was ja gut ist. Aber jetzt habe ich mal den Vergleich zu meiner ersten Geburt, wo ich wirklich, Entschuldigung, zugedröhnt war anscheinend. Weil damals habe ich mich überhaupt nicht gespürt. Also ich konnte da ganz normal herumlaufen, die ersten 2 Tage. Also das waren wirklich noch die Medikamente, die danach gewirkt haben, meiner Meinung nach. Und jetzt habe ich halt schon gemerkt, oh ja, das Gehen. Also ich weiß, ich habe jetzt geboren, ja. Und dann, ja, und ab dem Tag, wo dann meine Tochter wieder da war, war halt das Chaos, ist zu Hause eingekehrt. Also das war halt dann, ja, da wurde es dann spannend, sagen wir so. Also das war für mich, ich habe es schon absehbar, ja, ich habe schon gewusst, dass es sicher nicht einfach ist, Wochenbett und Kleinkind. Also ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, wie, ich weiß bis heute nicht, wie andere Frauen das schaffen. Also gerade das Thema Stillen ist für mich immer so ein Thema gewesen, hat nicht so gut funktioniert. Bei meiner ersten habe ich ja auch damals gepumpt und zugefüttert und gestillt. Und ich habe mit meiner Hebamme schon besprochen, dass ich eigentlich alles versuchen möchte, so lang wie möglich hauptsächlich nur Muttermilch zu geben. Aber ich bin da ziemlich schnell an meine Grenzen gestoßen. Also auch dieses Zu-Bett-Gehen am Abend, ja, das Baby schreit, ich kann nicht stillen. Meine Große hat natürlich auch Bedürfnisse, die will dann vorgelesen bekommen, will dann natürlich auch nur mit mir ins Bett gehen. Ja, da war es dann relativ schnell vorbei mit, ich still da jetzt mal stundenlang. Also ich weiß nicht, wie das andere Leute machen. Also ich habe keine Ahnung, wie andere Frauen das machen. Ich habe es nicht geschafft. Also wir haben es zwar zumindest mit meiner Hebamme, ich glaube, nach einer Woche geschafft oder 2 Wochen, dass wir fast ausschließlich gestillt oder Muttermilch zugefüttert haben, also dass wir keine Pränahrung gebraucht haben, weil sie am Anfang wieder mal relativ schlecht zugenommen hat. Aber ja, wir haben jetzt trotzdem so eine Mischung wieder ein bisschen. Also ich pumpe nach wie vor ab, weil es für mich einfach ist, dass wenn ich Zeit habe, vielleicht so einmal am Tag oder zweimal, und wir geben dann auch alles zu. Das macht für mich einfach das Leben einfacher mit Vor allem, wenn wir schnell jetzt in den Kindergarten fahren müssen oder irgendwo hin, dann macht es so viel einfacher.
Okay, weil du gerade sagtest, wie machen das andere Frauen? Ich habe immer im Liegen gestillt und wir haben einfach ein großes Familienbett und dann habe ich meinem Großen vorlesen können in einem Arm und das Baby auf der anderen Seite gehabt und gestillt.
Ja, das macht ja Sinn, aber das war bei uns, nein, also sie wollte dann vollste Aufmerksamkeit und dann hatten wir schon, ja, somit ging das mit Stillen irgendwie in einem Bett und Vorlesen eben nicht, weil die halt wirklich die Aufmerksamkeit brauchte und da stand das Baby so ein bisschen im Weg, also für sie. Also das habe ich dann schon gemerkt, obwohl wir diese Eifersucht, dieses Eifersuchtsthema war jetzt nicht so aktiv gegen die Schwester, also sie liebt sie heiß und innig. Aber man merkt halt schon, dass das dann da kommt, also dass sie sagt, nein, du liest jetzt mir vor und da will jetzt, das Baby muss jetzt nicht trinken. Also da war es halt dann schon gut, dass ich es dann quasi dem Vater übergeben konnte und sage, hey, da fütter du das Baby und ja, weil es ist halt so, also das Baby beim Trinken die ersten 2, 3 Wochen, die, also es hat Brio aus, also da kann dem, wenn der schreit, und da muss es gefüttert werden. Und das war hart. Also die ersten Wochen, das war so eine emotionale Achterbahnfahrt für mich, wirklich mit dastehen und weinen. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Also das hat, also jetzt beginnt's schon relativ, besser zu werden und sich einfach besser einzuspielen.
Ja. Liebe Sandra, vielen Dank, dass du uns auch auf diese zweite Geburtsreise mitgenommen hast. Und ja, ich freue mich so sehr für dich, dass es diesmal so ein kraftvolles und bestärkendes Geburtserlebnis war. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Geburtsgeschichte von Sandra. Ich hoffe, du konntest dir etwas für dich von dieser Folge mitnehmen. Und wie ich bereits am Anfang gesagt habe, ich freue mich immer auf Feedback und Bewertungen. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt bitte in deiner Podcast-App. Dann wird dir in Zukunft immer angezeigt, wenn es neue Geburtsgeschichten gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.